Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roundtable Osteuropa. Ich bin Johanna Mogwitz und ich koordiniere hier am ZEUS das Forschungsprojekt Move Me Roo. Neben mir sitzt Felix Krawacek. Er ist der Principal Investigator von diesem Forschungsprojekt und leitet gleichzeitig den Forschungsschwerpunkt Jugend und generationeller Wandel und interessiert sich in seiner Forschung auch sehr für die Weitergabe von Erinnerungen und Erinnerungskultur und solchen Themen. Felix, wir sitzen hier heute vor einem kleinen Bücherstapel und der soll uns heute beschäftigen. Kannst du den Hörern, die diesen Bücherstapel jetzt nicht sehen, vielleicht mal kurz erklären, was wir hier für Bücher liegen und was wir damit heute vorhaben?
Ja, sehr gerne mache ich das. Vor mir liegt zum einen Viktor Remisows Opus Permafrost, ein Buch mit einem blau-weißen Cover, die Töne des Permafrostbodens, und wir reisen mit dem Buch in den hohen Norden der Sowjetunion. Direkt daneben liegt von Petra Rautiainen das Land aus Schnee und Asche. Wir bleiben im hohen Norden. Das Cover ist allerdings orange mit so einem grauen Schnee darunter. Und dann bleiben wir in den Grautönen. Es geht mit Oleg Serebrian und dem Tango in Tschernowitz auf die Reise in den Südosten Europas. Und auf den ersten Blick meint man allerdings, man sei in Paris, wenn man sich dieses Cover anschaut, mit einer Straßenfront, die so ein bisschen an das Stadtzentrum der französischen Hauptstadt erinnert.
Okay, ja, danke. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle die Cover ein bisschen besser vor Augen. Wenn man jetzt sein Bücherregal zu Hause nach Farben sortieren würde, wie das ja manche Leute so machen, dann würden diese Bücher wahrscheinlich also nicht nebeneinander stehen. Wir haben sie heute nun doch alle mitgebracht, denn wir sortieren unser Bücherregal nicht nach Farben, sondern thematisch. Und genau, haben aus diesen drei Büchern eine Reihe gemacht, und zwar eine Veranstaltungsreihe, die dieses Jahr im Frühjahr bei uns hier stattfand. Felix, erzähl doch mal kurz, was wir da so gemacht haben.
Also alle drei Bücher könnte man aus gutem Grund nebeneinander stellen, denn es sind alles Bücher, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen. Somit aktualisieren sie alle, was wir über den Zweiten Weltkrieg wissen, beziehungsweise wie wir uns an dieses geschichtliche Großereignis erinnern. Es sind auch alles drei Bücher, die ins Deutsche übersetzt wurden, aber ursprünglich nicht auf Deutsch geschrieben worden sind. Und in der Reihe, die wir nun dieses Jahr gemeinsam mit dem Museum Karlshorst haben stattfinden lassen, ging es genau darum, wie Literatur unser geschichtliches Wissen voranbringt. Und genau dieses Jahr standen diese drei Bücher im Zentrum der Zusammenarbeit mit Karlshorst, eine Fortsetzung, nachdem wir im letzten Jahr uns mit drei anderen Büchern und thematischen Schwerpunkten auseinandergesetzt haben.
Okay, du hast schon so ein bisschen anklingen lassen, was wir gemacht haben, aber so ein bisschen ist die Frage, warum machst du das? Also du bist ja eigentlich Forscher, liest vielleicht auch gern, ich weiß nicht, warum kam es zu dieser Idee und warum ausgerechnet Karlshorst? Das ist ja doch ein bisschen am Stadtrand von Berlin, wir sind eher im Zentrum.
Ja. Genau, hier kommen also Peripherie und Zentrum zusammen, und ganz federführend oder auch ausschlaggebend einfach für diese Reihe war der Direktor des Museums Karlshorst, Jörg Moret, der ebenfalls wie ich sehr gerne liest und der eines Tages in einem Gespräch erwähnt hat mit mir, Mensch, ihn beeindruckt immer, wie wichtig doch die Literatur ist, um die Geschichte zu verstehen. Dass man weniger in die Geschichtsbücher schauen sollte, als vielmehr in die historischen Romane. Denn da versteht man, wie Geschichte Geschichten formt, wie Literatur Geschichten verändert. Jörg Moret hat also selber mit großer Begeisterung das Projekt unterstützt und dann ebenso noch ein Mitarbeiter, Christoph Meissner, der dieses Jahr auch sehr aktiv mit involviert war. Und in der Reihe wollen wir nun auf den Grund gehen, wie der historische Roman geschichtliche Vorstellungswelten eröffnet, da er etwas anders funktionieren kann als das wissenschaftliche Buch, nämlich mit mehr Freiheiten und dadurch vielleicht leichter das Große und das Kleine verbinden kann, in den kleinen Schicksalen die großen geschichtlichen Entwicklungen nachzeichnen kann. Gleichzeitig spiegelt Literatur Geschichtsdiskurse wider, und genau diese Zusammenschau war etwas, was uns interessiert hat, und Karlshorst ist eigentlich ein relativ natürlicher Ort hier in Berlin, um sich dem Thema zu widmen, gerade mit dem Fokus auf den Zweiten Weltkrieg. Denn das Museum Karlshorst ist der Ort, an dem die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai das zweite Mal unterzeichnet wurde, nachdem sie am 7. Mai zum ersten Mal in Reims unterzeichnet wurde. Das Museum Karlshorst ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt als das Deutsche-Russische Museum. So hieß das Haus von 1995 bis 2022. Und es war auch bereits zu DDR-Zeiten ein Geschichtsmuseum, zumindest seit den 80er Jahren, und hat sich dort mit dem Thema der bedingungslosen Kapitulation auseinandergesetzt. Also ein passender Ort, und wir freuen uns sehr, als Zeus mit Karlshorst zusammen zu dieser Themenreihe kooperieren zu können.
Okay, dann lass uns doch jetzt mal direkt einsteigen. Ich nehme mal dieses erste Buch hier, das wiegt ganz schön schwer in der Hand, 1200 Seiten, wenn mich nicht alles täuscht. Viktor Remizov, Permafrost, dieses Buch ist 2020 beziehungsweise 21 in Russland erschienen, wurde dann auf Deutsch von Franziska Zwerg übersetzt und die Übersetzerin war an dem Abend im Februar auch dann zu Gast bei uns. Und lass uns doch da jetzt einfach mal reinhören.
Der Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Allunionspartei der Bolschewiki und Vorsitzende des Ministerrats der UdSSR war zufrieden. Das Land wurde stärker, die Menschen lebten besser. Diese Eisenbahn durch die Taiga, seine Idee, wurde in Rekordtempo gebaut, unter allerschwierigsten Bedingungen, die sich niemand auf der Welt hatte vorstellen können. Er machte eine kaum wahrnehmbare Geste in Richtung Bankettsaal. Alle erhoben sich und folgten dem Führer durch die geöffneten Türen des herrlichen Saals. Das Bankett war für 50 Personen ausgelegt. Den ersten Toast brachte der Marschall der Sowjetunion Lavrenti Beria aus. Auf Stalin! Alle schrien einmütig und leerten ihre Gläser freudig in einem Zug. Dann tranken sie noch eins und noch eins, was ihnen Erleichterung verschaffte. Die Vorträge waren gut gelaufen, die Laune des Meisters war gut, er hatte nichts gefragt. Niemand hatte die unangenehmen Zahlen nennen müssen. Diese Zahlen fürchteten sie am meisten. Sie ließen sich nicht leugnen, alle Anwesenden kannten sie. Der im Winter verlegte Abschnitt des Eisenbahndamms hatte sich im Sommer als größtenteils unbrauchbar erwiesen.
Ja, Felix, du hast das Buch an dem Abend ja wissenschaftlich-historisch eingeordnet. Was würdest du denn sagen, ist aus wissenschaftlicher Sicht so spannend an diesem Buch?
Die Infrastrukturprojekte waren ja immer ein immens wichtiger Teil der Geschichte der UdSSR. Die Sowjetunion war ein Modernisierungsprojekt. Es ging darum, Gesellschaft in die Zukunft zu katapultieren und die Versprechungen des Kommunismus sollten für den Segen der Menschen dann auch eine Moderne schaffen, die der kapitalistischen Moderne überlegen war. Insofern ist der Roman von Remizov bietet einen interessanten Einblick in diese Zukunftsvision und wie diese Zukunftsvision von den Menschen, die diese Zeit erlebt haben, auch aufgenommen wurde. Gleichzeitig gibt der Roman Zugang zu den harten historischen Fakten, nämlich dass dieser Drang in die Moderne, die Infrastrukturprojekte ohne das Gulag-System überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Diese Zwangsarbeiter waren Teil eines Systems der Ausbeutung, der Erniedrigung, der Unterdrückung und in ziemlich menschenverachtenden Umständen, unter denen man gearbeitet hat. Und der Roman bringt da das Große und das Kleine zusammen, die großen geschichtlichen Linien und gleichzeitig durch den Fokus auf Einzelschicksale, was das eigentlich bedeutet, für einzelne Menschen an diesem System teilgehabt zu haben. Und durch den Roman entdecken wir einen Aspekt dieser Infrastrukturprojekte, die in der Forschung ein bisschen weniger auch bisher betrachtet worden sind. Denn es geht um eine 1200 Kilometer lange Eisenbahnstrecke. Und in der Forschung hat man sich bisher eigentlich meistens mit diesen großen Kanälen und den Wasserstraßen auseinandergesetzt. Und diese Eisenbahnstrecke im hohen Norden, nördlich des Polarkreises der Sowjetunion, es war geplant, dass diese im vierten Quartal 1952 dann den regulären Arbeitsverkehr aufnimmt und ab 1945 Teil der regulären Betriebsstrecke wird. An dieser sogenannten Polarkreiseisenbahn haben ungefähr 100.000 Gefangene mitgearbeitet. Dazu kommen dann noch die sogenannten freien Arbeiter, so dass man davon ausgeht, dass knapp 300.000 Personen an dem Projekt beteiligt waren. Also es ist ein massives Projekt, was eine große Anzahl an Menschen beschäftigt hat. Schätzungsweise nach sind ungefähr 10.000 Personen dabei umgekommen. Und was so interessant ist an den Infrastrukturprojekten, ist, dass sie zum einen, wie in dem Roman beschrieben, so eine ganz konkrete praktische Funktion hatten. Es ging darum, Güter von A nach B zu transportieren, häufig Rohstoffe oder militärisches Material. Und gleichzeitig haben diese Infrastrukturprojekte so einen unglaublichen symbolischen Nutzen. Und das wird in dem Buch auch schön deutlich. Und man sieht das, wenn man sich in der Geschichtsforschung ein bisschen weiter reinliest, wie bestrebt bereits die Geschichtswissenschaft und die Politik auch in der Sowjetunion war, diese Modernisierungsprojekte als Erinnerungsprojekte festzuhalten. Also man findet Fotokalender, Poster, Festschriften über die geplanten Bauten. Und da ist recht auffällig, dass die gewünschte Wirkung des Projektes häufig einen größeren Effekt hat als der tatsächliche Nutzen der dann abgeschlossenen Projekte. So war es ganz sicher mit der Polarkreiseisenbahn. Und die Möglichkeit, die dann so ein Projekt wie die Polarkreiseisenbahn hatte, ist, dass sie die Tatsache gut überdecken konnte, dass die stalinistische Moderne eigentlich eine ziemlich unfertige war und man immer so eine Projektionsfläche einer radikal umgestalteten Zukunft braucht, die Verbindung schafft zwischen dem Elend oder dem Mangel des Hier und Jetzt und der erwarteten Zukunft, auf die man hinarbeitete und für die sich die Opfer in der Gegenwart lohnten. Und dann haben wir jetzt, glaube ich, die Möglichkeit, auch einfach nochmal Franziska Zwerg zu hören, um das, was ich gerade gesagt habe, zusammenzubringen mit dem, was in dem Roman passiert.
Ich möchte nur ganz kurz ein bisschen über die Struktur des Romanes erzählen. Und zwar gibt es nämlich drei Familien, die sozusagen die zentralen Protagonisten dieses Buchs sind. Ihre Lebensgeschichte spielt sich ab vor dem Hintergrund des Baus der sogenannten Stalinbahn, wie schon erwähnt, und diese drei Familien haben jeweils einen unterschiedlichen Bezug dazu und ihre Schicksale verflechten sich im Laufe der Romanhandlung.
Ja, genau, viel tiefer in die Geschichte können wir jetzt eigentlich dann auch gar nicht einsteigen. Was eben spannend ist, ist, dass dieses Buch den Lesenden die Möglichkeit gibt, einen Teil der Sowjetgeschichte eben sich zu nähern auf so einem literarischen Weg. Und dass es ganz unterschiedliche Perspektiven dadurch dann eben aufzeigen kann. Wir haben jetzt gerade in der Einleitung, die wir vorhin vorgelesen bekommen haben, quasi gehört, dass auf gewisse historische Persönlichkeiten, die auch in dem Buch auftauchen, wie etwa Stalin, dass die nicht ganz kritiklos eigentlich davon kommen. Felix, das Buch wurde ja vor ein paar Jahren erst veröffentlicht, ist also relativ neu noch. Kannst du was sagen, wieso ein Buch, das also auch nicht unkritisch mit einer Person wie Stalin umgeht, in Russland aufgenommen wird?
Dieses Buch wurde grundsätzlich wahnsinnig positiv aufgenommen. Die Besprechungen, die es gibt in Medien, auch in staatlich geförderten Medien, sind alle sehr positiv. In den großen Staatsmedien gibt es jetzt keine Unmenge an Besprechungen, aber wie gesagt, das, was man findet, ist positiv. Das Buch hat auch zwei bedeutende Literaturpreise erhalten. Nämlich zum einen den dritten Preis bei Balschaja Knyga und es ist das Buch des Jahres geworden. Also es wird gefeiert, es wird offiziell ausgezeichnet und es wird dafür gelobt, eben kein antistalinistischer Roman zu sein. Wenn man sich dann diese Kritiken des Buches durchliest, dann sieht man, dass dort der Schwerpunkt gelegt wird auf die Einzelschicksale, die Remisow ins Zentrum des Romans setzt. Die Lesart in Russland ist also eine über die Personen, ihre Schicksale, wie man Entscheidungen trifft in schwierigen historischen Zeiten. Gleichzeitig blendet man aber in der russischen Rezeption diese größeren Einordnungen des Autors weitestgehend aus. Und dazu lohnt es sich auch, meine Kollegin Nina Fries kurz zu hören.
Ja, es verkauft sich ja einfach unglaublich gut in Russland. Also auf welcher Plattform man auch schaut, man findet es eigentlich immer als Bestseller angegeben und man findet tatsächlich sehr viele positive Leserkommentare. Das ist ja jetzt diese Rezeptionsebene. Ja, das ist natürlich auch spannend zu sehen. So auf der einen Seite haben wir diesen, ja, man kann schon fast wieder sagen, Stalin-Kult im Russland der Gegenwart. Auf der anderen Seite haben wir aber solche Bücher, die eben zum Bestseller werden, für die Menschen dann eben zu Lesungen gehen, das Onkelchen niederzischen und so weiter. Und also es gibt offensichtlich einen Bedarf an solchen Büchern.
Ja, wirklich spannend zu sehen, wie erfolgreich dieses Buch heutzutage in Russland ist, auch eben angesichts von einem Herrn Putin, der da ja auch sehr aggressiv Geschichtspolitik begreift und dass so ein Buch verkauft werden darf, verkauft wird und auch gekauft wird. Felix, du hast schon ein bisschen angedeutet, vielleicht woran das liegen könnte. Mich würde noch mal interessieren, was ist deine persönliche Meinung? Ist das einfach nur ein gut geschriebenes Buch, was interessante Personen darstellt oder ein Buch über ein sowjetisches Großbauprojekt oder kann man da vielleicht auch mehr hineinlesen? Was, ja, wie siehst du das?
Ja, du hast eingangs erwähnt, dass dieses Buch ganz schön schwer in der Hand liegt mit seinen 1200 Seiten. Also ich würde jetzt nicht wagen zu schätzen, wie viel es wiegt, aber es ist ein großes Unterfangen, was hier in Wörter gepackt wurde und dementsprechend kann es ganz vielfältig gelesen werden. Und es gibt die Kritik am System. Also man kann dort durchaus auch Abschnitte entdecken, wo das stalinistische System vielleicht sogar mit Bezug zur Gegenwart kritisch gesehen wird. Und gleichzeitig ist es aber ein Buch, was man eben auch ganz anders lesen kann. Und das ist wahrscheinlich die Stärke, dass es die gegenwärtigen geschichtspolitischen Rahmenbedingungen zu navigieren weiß, aber auch eine deutsche Öffentlichkeit überzeugen kann, denn auch die Rezeption in Deutschland ist sehr positiv. Und ein Beispiel, was wir an dem Abend auch diskutiert haben, was ich sehr markant finde in dem Roman, wo man auch diese Möglichkeit sieht, die geschichtlichen Bedingungen in der Gegenwart vielleicht zu verorten. Hier wäre es auch etwas, wo wir uns Franziska Zwerg und einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem 41. Kapitel nochmal anhören sollten.
Er legte die Zeitung beiseite und nahm einen Schluck vom abgekühlten Tee. Das alles interessierte ihn kaum noch. Derweil entstanden auf dem Planeten ähnliche Regimes wie seines, die auf Lügen und Propaganda beruhten, mit unabsetzbaren Herrschern und getäuschten Völkern.
Ja, schon ziemlich beeindruckender Satz. Der ist jetzt zwar in der Vergangenheitsform geschrieben, aber ja, lädt irgendwie auch dazu ein, ihn in die Gegenwart zu übersetzen oder auf die Gegenwart zu beziehen. Ja, falls jemand von denen, die hier gerade zuhören, das Buch gelesen hat oder lesen wird und ja, fänden wir auch mal interessant zu wissen, wie sie da so zu denken, wie man das Buch lesen kann, sollte. Ja, wir wollen heute aber auch nicht nur über Permafrost reden, auch wenn dieses Buch, wie schon mehrmals erwähnt, mit seinen 1200 Seiten eigentlich doppelt so groß ist wie die anderen beiden Bücher zusammen. Und deswegen wenden wir uns jetzt mal dem zweiten Buch zu, was hier liegt. Das beschäftigt sich auch mit dem Hohen Norden, allerdings mit einer anderen Zeitepoche und einer anderen Region. Felix, kannst du uns vielleicht dazu einen kurzen Einstieg geben?
Genau, das nächste Buch ist Land aus Schnee und Asche von Petra Rautiainen, 2020 auf Finnisch erschienen, 2023 dann auf Deutsch. Zum Kontext sei so viel gesagt, wir befinden uns im hohen Norden Finnlands, Details gibt's gleich dazu. Und diese Geschichte, dieser Roman spielt auf zwei zeitlichen Ebenen, nämlich zum einen während des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1944 und dann nochmal im Jahr 1949, also kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die beiden zeitlichen Ebenen verschränken sich dann miteinander im Laufe des Romans und werden dann zusammengeführt. Diese Veranstaltung fand im März am Zeus statt und wir hatten das Glück, Petra selber, also die Schriftstellerin, bei uns am Institut zu haben. Und gleichzeitig haben wir mit Michael Jonas einen Professor der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg gehabt, der einer der ausgewiesensten Experten für finnische Geschichte in Deutschland ist. Die Veranstaltung fand auf Englisch statt, deswegen werden wir jetzt auch keine Originalaufnahme der Lesung hören, sondern freundlicherweise wird Johanna uns einen Abschnitt vorlesen.
Inari, Februar 44. Gestern hier in Inari angekommen, nach dem Straflager Hyljenlach, die wieder ein Gefangenenlager. Aber dieses hier ist in den finnischen Karten nicht vermerkt. Von der Kirche in Inari geht es rund 20 Kilometer Richtung Ost-Nordost. Der See ist nicht weit weg. Es gibt keine richtige Straße und an der Abzweigung versperren zwei große Bäume die Sicht. Da stehen Schilder, die unter Androhung der Todesstrafe die Durchfahrt untersagen. Die Aufschrift Deutsch und Inari-Samisch. Falls doch mal jemand vorbeikommt, sind es wohl höchstens Sami, die ihre Rentiere über die Fjells treiben. Aber wer weiß schon, ob die überhaupt lesen können. Häninen nahm mich in Empfang. Ich stellte mich vor. Veini Remes, Militärbeamter, Dolmetscher. Er sagte nichts, musterte mich bloß von Kopf bis Fuß. Wahrscheinlich fand er, dass ich jung aussah. In einem deutschen Auto fuhren wir auf einem Trampelpfad zum Tor des Lagers, wo wir ausstiegen. Der Wachhabende rührte sich nicht, aber als er den Offizier sah, bekam er auf einmal einen ganz anderen Gesichtsausdruck. An seinen Augen konnte man sehen, dass der Deutsche Angst hatte. Er hatte einen Totenkopf am Kragen. Herr Ninen sprach mit ihm und bot ihm Zigaretten an. Der Mann wollte keine. Ich bin mir nicht so sicher, ob er Finnisch konnte. Herr Ninen erklärte mir noch einmal, was ich schon wusste. Auch hier waren die Gefangenen auf verschiedene Zelte aufgeteilt. Im linken die Ukrainer, im nächsten die Sowjets, in dem dahinter die Serben. Es gibt auch noch ein viertes Zelt. Aber dazu hat er nichts gesagt. Ich weiß nicht, was da ist. Juden gibt es keine. Wer Jude ist oder vielleicht sein könnte, kommt ins Straflager Hüljenlachti. Hier bei uns sind nicht so viele Gefangene wie in den anderen Lagern. Aber es kommen ständig neue dazu. Herr Ninen sagt, vorletzte Nacht ist eine ganze Schiffsladung mit Gefangenen aus Danzig angekommen, unter anderem Polen und Rumänen. Sie sollen gleich morgen beim Bau der Straße Richtung Norden eingesetzt werden. Außerdem gibt es in der Nähe noch ein paar andere Lager, in einem davon nur Deutsche, Landesverräter und Rassenschänder. Die Rassenschänder sind die schlimmsten. Jeden Sonntag werden neue zur Hinrichtung ins Stadtgefängnis von Inari gebracht.
Ja, das war also jetzt ein kurzer Abschnitt aus dem Buch, also eigentlich sogar genau der Anfang des Buches. Und um dieses Buch ging es also am zweiten Abend unserer Reihe. Felix, an dem Abend saßt du auch wieder auf der Bühne und hast aber diesmal moderiert. Kannst du kurz was zu dem geschichtlichen Kontext sagen, in dem diese Szene hier spielt, und auch vielleicht kurz unseren Hörern erklären, wo Inari liegt?
Sehr gerne. Also Inari ist ein ganz kleiner Ort, ich glaube knapp unter 500 Einwohnern heutzutage, im finnischen Teil Lapplands, im hohen Norden. Wichtig ist aber, dass in der Region um Inari, das nationalsozialistische Deutschland, mindestens zwei Straf- und Kriegsgefangenenlager unterhielt. Und das ist auch genau der Ort, in dem dieser Roman spielt. Was dann auch noch wichtig ist, dass knapp 30% der Bevölkerung in diesem Teil Finnlands Samen sind und somit die samische Kultur, ihr Umgang mit der Natur besonders wichtig sind. Das ist so der Ort, in dem der Roman handelt. Und was dann wichtig ist, um zu verstehen, worüber es in diesem Buch geht, ist so ein bisschen der geschichtliche Kontext. Und das ist was wir in Deutschland in der Schule nun wirklich selten lernen. Zum einen, dass für Finnland der Zweite Weltkrieg am 30. November 1939 begann. Das ist der Tag, an dem die Sowjetunion nach einem vorgetäuschten Grenzvorfall in Finnland einmarschierte. Die Rote Armee war aber relativ schlecht ausgerüstet, unzureichend geführt und nicht in der Lage, mit dem finnischen Gelände oder dem finnischen Winter fertig zu werden. Und zur allgemeinen Überraschung konnte sich die finnische Armee dann einige Zeit widersetzen und ihre guten Ortskenntnisse nutzen. Und 3 Monate leistete man ungefähr Widerstand, war dann aber im Februar 1940 weitestgehend erschöpft. Im März 1940 wurde Finnland dann gezwungen, den Moskauer Vertrag zu unterzeichnen und gab im Rahmen dieses oder als Resultat dieses Vertrags 11% seines Territoriums an die Sowjetunion ab. Nach dem Winterkrieg vom November 39 bis März 40 folgte dann der sogenannte Zwischenfrieden und der ging dann in den Fortsetzungskrieg über. Vom Juni 1941 bis 1944 kämpfte Finnland nämlich gemeinsam mit Nazi-Deutschland gegen die Sowjetunion. Die finnische Armee eroberte Gebiete zurück, die man zuvor an die Sowjetunion abgetreten hat, insbesondere Ostkarelien. Und die finnische Front blieb dann bis 1944 nach raschem Geländegewinn relativ ruhig. Gleichzeitig sind dann natürlich im Verlauf des Krieges die Verluste auf der deutschen Seite wachsen und gehen einher mit Forderungen in Finnland, jetzt doch zu einem Frieden zu kommen. Im Juni 1944 startet die Rote Armee dann ihren Gegenangriff und dieser Fortsetzungskrieg endet dann im September 1944 mit der Unterzeichnung des Moskauer Waffenstillstands. Im Rahmen dieses Waffenstillstands wird dann vereinbart, dass alle ausländischen, sprich deutschen Truppen abzuziehen sind. Und dieser Rückzug der deutschen Truppen geht dann einher mit der Politik der verbrannten Erde, mit Landminenstrategien und die verwüsten Finnland, auch den hohen Norden Norwegens und insgesamt diese lappländische Region sehr schwer. Das ist die Episode, in der wir uns befinden und in die uns Petra Rautiainen historisch einführt.
Ja, danke für die Einordnung. Wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich ein Kapitel des Zweiten Weltkriegs oder ein Schauplatz des Zweiten Weltkriegs, von dem man hier zumindest in Deutschland im Schulunterricht, glaube ich, eher wenig hört. Ist auch spannend, wie diese verschiedenen Phasen oder diese verschiedenen Aktivitäten der Finnen während des Zweiten Weltkriegs in Finnland häufig wirklich als Phasen ein und desselben Kriegs verstanden werden. Das wird dann auch so bezeichnet. Dazu wollte ich jetzt mal kurz Michael Jonas einblenden.
The term Continuation War in Finnish Jatkosota, or Fortsättningskriget in Swedish basically, indicates already that this is history politics at work. It suggests and is being internalized and viewed in Finland mostly that there's a continuity between the war of aggression of late June 1941 on the one hand and the Winter War. The Winter War being naturally in terms of international law, not only legal, but highly morally legitimate, defensive war against an aggression by the Soviet Union from the outside. And that is rather interesting to observe.
Ja, also wie Michael Jonas jetzt hier auch gerade schon gesagt hat, ist es wirklich sehr interessant, wie so eine Bezeichnung, also in dem Fall die Bezeichnung Fortsetzungskrieg, schon irgendwie eine gewisse Sichtweise oder Wahrnehmung einer bestimmten geschichtlichen Episode zum Ausdruck bringt, indem man eben bewusst den Fokus jetzt in diesem Fall auf ja den ersten Teil des Krieges setzt und den zweiten Teil eher in den Hintergrund gedrängt werden soll eigentlich. Und dass es eben vielleicht auch eine bewusste Entscheidung ist, dann ein geschichtliches Ereignis so zu benennen.
Gut, Johanna, du hast an dem Abend im Publikum gesessen. Was für ein Thema hat dich denn besonders überrascht? Oder wo sagst du, wow, da habe ich wirklich was Neues gelernt?
Das Thema an sich sowieso, aber was ich dann, glaube ich, nochmal sehr bemerkenswert fand, war, dass in dem Buch auch so ein bisschen das Thema Rassenideologie behandelt wird. Also es gibt da so eine Stelle, die Petra dann auch vorgelesen hat, wo beschrieben wird, wie verschiedene Untersuchungen durchgeführt wurden. Und das wusste ich tatsächlich überhaupt nicht, dass das so ein großes Thema auch in Finnland war. Und da würde ich jetzt auch gerne mal einmal Petra zu Wort kommen lassen, die dazu ein bisschen was erzählt, wie das in Finnland war, auch eben noch nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
This is something what has really happened to many Sami people. Even till the late 70s, there were research, as you could say, to be racial hygiene based. In Finland, last year, we had truth and recognition. And the point of that was that the Sami people could bring the wrongdoings of Finns to a higher level and maybe something will happen. That's been a hard and long journey. To the Sami people, they lived again these memories.
Ja, also wirklich interessant für mich. Ich habe mich im Nachgang dann zu dieser Thematik auch noch ein bisschen belesen, weil ich es ja einfach spannend fand. Einige wissen vielleicht oder haben es auch mitbekommen, dass Dänemark, ich glaube im letzten Jahr war es, in den Nachrichten war aufgrund des Themas der Zwangssterilisation, die dort ja auch durchgeführt wurden. Ähnlich war das tatsächlich auch in Finnland, das wusste ich nicht, wo auch in dieser Zeit 35 bis 79 rund 11.000 Frauen und Mädchen, auch einige Männer, zwangssterilisiert wurden, eben auch als Teil von diesen rassenideologischen Überlegungen oder Maßnahmen. Und es ist irgendwie interessant zu sehen, wie solche Themen dann immer wieder aufploppen, wenn das vielleicht auch in einem anderen Land dann in Erscheinung tritt, dass dann auch geschaut wird, wie war das denn bei uns, wie war das denn in Finnland und die Öffentlichkeit dann dadurch informiert wird und das Interesse dann auch einfach dafür da ist. Und ja, ich glaube, ähnlich war es auch mit Petras Buch, war so mein Eindruck von dem Abend, oder?
Das ist auf jeden Fall das, was sie uns mitgebracht hat. Ja, dass die Wahrnehmung in Finnland sehr, sehr positiv war, dass Leute dankbar dafür waren, dass sich diesem Thema endlich jemand annimmt. Und es ist ja bemerkenswert, dass das Buch mittlerweile in 9 Sprachen übersetzt wurde und in jedem Land bei den führenden Verlagshäusern erschienen ist. Also in Deutschland ist es von Surkamp herausgegeben, in Frankreich ist es Seuil und die Kritiken, die man in den verschiedenen Ländern zu diesem Buch liest, sind alle durchweg positiv als eben eine sehr notwendige Erweiterung des Themenkreises zum Zweiten Weltkrieg.
So, wo wir bei dem Thema sind, Erweiterung des Themenkreises, erweitern wir doch auch heute nochmal unseren Kreis der vorgestellten Bücher und kommen zum untersten Buch unseres Stapels. Das ist das Buch, was wir am dritten und letzten Abend unserer Reihe betrachtet haben. Und zwar geht es da um eine Region, die sich Bukovina nennt. Wenn Sie jetzt gar keine Ahnung haben, was das eigentlich für eine Region ist, dann spiele ich jetzt mal kurz noch ein Zitat von Christoph Meissner vom Museum Karlshorst ein, um Ihnen einen kleinen Eindruck von dieser Region zu vermitteln.
Und wenn wir heute von der Bukowina sprechen, dann sprechen wir nicht von einem klar umrissenen Ort auf der Landkarte, sondern von einem Raum der Überlagerungen, Sprachen, Erinnerungen und Zugehörigkeiten. Ein Raum, in dem ein und dieselbe Straße mehrere Namen tragen konnte und jede dieser Bezeichnungen eine andere Geschichte erzählte.
Genau, also ein kleiner Eindruck davon, was die Bukowina ist. Natürlich noch nicht sehr konkret, das kommt dann gleich noch. Am letzten Abend unserer Reihe haben wir uns also mit der Bukowina befasst. Genauer gesagt mit dem Buch Tango in Czernowitz von Oleg Serebrian. Dieses Buch erschien 2023 auf Deutsch, wurde übersetzt von Anke Pfeiffer, die an dem letzten Abend dann auch unser Gast war. Unser zweiter Gast an dem Abend war Marianne Hausleitner, eine Historikerin, die ausgewiesene Bukowina-Expertin ist. Steigen wir jetzt mal kurz noch mal in das Buch ein bisschen konkreter ein und dazu spiele ich mal Anke Pfeiffer ein, wie sie uns einen Abschnitt aus dem Buch vorliest.
Er, ein huzulischer Bursche, der auf Deutsch kaum einen richtigen Satz bilden konnte, fragte sich damals, warum der liebe Gott diesen Deutschen alles gegeben hatte und ihnen, also den Huzulen oder den Rumänen in den Nachbardörfern, nur das Recht darauf zu arbeiten und arm zu sein. Das erschien ihm ungerecht. Als er klein war, glaubte Archib, alle Deutschen seien Freiherren, Grafen oder Herzöge oder wenigstens Schuldirektoren oder Offiziere. Alle Juden hielt er für Krämer, Schneider oder Fälscher. Zigeuner, Schmiede und Wahrsagerinnen. Rumänen und Ukrainer waren entweder Knechte, Bauern oder Soldaten. Wer großes Glück hatte, konnte noch Förster, Lehrer oder Priester werden. Er kannte auch andere Nationen wie Russen, Türken oder Franzosen, aber deren Zweck war ihm nicht so recht klar. Höchstens, dass sie anstelle der Deutschen stehen konnten. Daher führten sie die ganze Zeit Kriege. Denn würden sie etwa kämpfen, um unseren Platz oder den der Rumänen in der Welt einzunehmen, überlegte er. Als er älter wurde, verstand er, dass die Dinge etwas komplizierter waren, obwohl er in großen Zügen etwa dieselbe Anschauung von der Welt behielt, in der nämlich jedes Volk eine vorherbestimmte Rolle erfüllte.
Ja, was man in diesem Textabschnitt schon ganz schön erkennen kann, ist, wie vielfältig diese Region Bukowina und ihre Bewohner wirklich sind. Felix, an diesem Abend saß du ausnahmsweise mal im Publikum. Was hast du denn so als Publikumsmensch an diesem Abend Neues über die Region gelernt?
Also man muss sagen, die drei auf dem Podium haben es geschafft, diesen langen, komplizierten Bogen des 20. Jahrhunderts zu schlagen und nicht nur auf den Zeitpunkt des Romans selber einzugehen. Und insofern hat man wirklich viel über die vielschichtige Geschichte dieser Region gelernt, die als Resultat des Ersten Weltkriegs dann in rumänische Herrschaft übergegangen ist, nachdem sie vorher Teil der Habsburger Monarchie war, seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, als das Habsburger Reich diese Region vom Osmanischen Reich annektiert hat. Also es gibt geschichtlich unglaublich viele Schichten abzutragen, die auch dieses Nebeneinander der vielen Gruppen, die dort vorhanden sind, erklären. Und die Historikerin Marianne Hausleitner hat die geschichtlichen Etappen und dieses Nebeneinander von Rumänen und Ukrainern wirklich sehr, sehr gekonnt eingeordnet, sowie auch, wenn wir dann uns der Zeit des Zweiten Weltkriegs widmen, der Präsenz dieser kleineren Gruppen, also der deutschsprachigen Bevölkerung oder der jüdischen Bevölkerung. Und was ich interessant fand, was man dann in der Diskussion so schön auseinandergenommen hat auf dem Podium, sind diese Grenzverschiebungen und inwiefern Grenzverschiebungen natürlich auf der einen Seite Gewinner und auf der anderen Seite Verlierer produzieren und diese Grenzverschiebungen selber auch ein Echo produzieren. Also diese großen geschichtlichen Verschiebungen, auf die blicken Menschen in dem Moment T anders, aber eben auch T plus 4. Und plus 4 ist das, worum es sich an dem Abend drehte. Der Roman selber stellt das Jahr 1944 ins Zentrum. Und dieses Jahr 1944 ist eben zu lesen vor der Folie der ersten sowjetischen Besatzung der Region im Juni 1940. Und diese Besatzung im Juni 1940 und die zweite dann im Jahr 1944 ist für einige Gruppen eine Befreiung, für andere eine Eroberung. Und diese Komplexität wird durch den Roman ganz schön deutlich. Und wie für einzelne ethnische Gruppen der Bukowina das eine eben die Hoffnung ist, für die andere die Enttäuschung oder auch die Sorge um die eigene Existenz. Also das war was, was aus Zuhörerperspektive erstmal sehr bereichernd war.
Okay, das ist interessant, dass du das mit der Geschichte oder Komplexität in der Geschichte dieser Region, dass die vorhanden ist. Aber es ist auch die Frage, wie schafft man das, diese Vielstimmigkeit, diese Komplexität irgendwie in einen Roman zu packen? Welche Herausforderungen gibt es dabei? Wie hat das die Übersetzerin gemacht?
Ja, Frau Pfeiffer hat da ein paar wirklich ganz schön greifbare Beispiele gegeben, also wie schwierig es einfach ist, einen Roman zu übersetzen, der im Prinzip ständig zwischen 5 Sprachzonen hin und her wandelt. Also sie hat das dann zum einen illustriert mit so ganz auf den ersten Blick banalen Fragen, wie benennt man denn jetzt eigentlich eine Stadt, einen Fluss, einen Berg, ein Dorf oder irgendeinen Hügel. Und man sieht das schon ganz schön, wenn man sich das Beispiel der Stadt Czernowitz anschaut, die selber in mehreren Sprachen geläufig ist. Also zum einen hieß die Stadt bis 1918 Czernowitz, als sie Teil eben der Habsburger Monarchie war. Unter rumänischer Herrschaft hieß die Stadt dann Czernauti. Russisch heißt die Stadt Czernowce und ukrainisch heißt sie Czernivce. Es gibt auch noch eine türkische und eine jiddische Bezeichnung dieser Stadt. Also die Komplexität, die sich in dieser Vielschichtigkeit der Geschichte in den sprachlichen Markierungen ausdrückt, muss man irgendwie in so einem Roman ja auch rüberbringen. Und Frau Pfeiffer hat das dann so gemacht, dass sie zum einen mit einem relativ ungewöhnlichen Fußnotenapparat hantiert, also wo dann Erläuterungen zu den Begriffsentscheidungen getroffen werden. Und zum anderen wird die Mehrsprachigkeit der Handelnden auch im Roman ausgedrückt. Also Figuren wechseln mitunter in einem Gespräch ihre Sprache. Und ich finde, das gibt ein ganz gutes Gefühl dafür, wie die geschichtlichen Überlagerungen dieser Region in einem gewissen Zeitpunkt immer noch ausgedrückt sind, in dem Leute eben je nach Situation die Sprache wechseln, vom Deutschen ins Rumänische, ins Ukrainische und so weiter, und welche Sprache für welche Situation als angemessen gesehen wird.
Ja, diese Herrschaftswechsel waren irgendwie also das Prägende dieser Region, vor allem im 20. Jahrhundert. Ihr hattet ja jetzt an dem Abend auch noch die Historikerin Marianne Hausleitner zu Gast, die da noch so ein bisschen wissenschaftliche Einordnung geliefert hat. Und von ihr habe ich jetzt mal einen Ausschnitt mitgebracht, wie sie so ein bisschen beschreibt, zu welcher Situation diese ganzen Herrschaftswechsel geführt haben. Da hören wir jetzt mal kurz rein.
Heute leben ja viele Nationalitäten dort nicht mehr, nicht? Also daher ist die Situation eine ganz andere, nicht? Die Deutschen wurden 40 umgesiedelt, da gibt's so gut wie gar keine mehr, nicht? Die Juden wurden fast alle deportiert und sind zu 2/3 in Transnistrien, also nicht, das ist ein Gebiet in der Südukraine, um Odessa herum, also viel größer als das heutige Transnistrien. Die wurden dahin gebracht mit der Begründung, sie hätten ja sich auf die Seite der Roten Armee gestellt, als die 40 einmarschiert ist, nicht? Das ist diese Geschichte mit dem Judeokommunismus, die also halt fabriziert wurde. Das hat man den Leuten in Bukarest so erklärt, dass die Armee fliehen musste, weil die Juden sie angegriffen hätten. Es war natürlich nicht der Fall, die Juden haben nicht Militär angegriffen, nicht? Das war nicht ihre Art, aber es gab Juden, die aus Rumänien in die neu sowjetisch gewordenen Gebiete gezogen sind, weil sie in Rumänien schon das Rassengesetz hatten und dort gar keine Möglichkeiten mehr hatten, sich zu entfalten. Also gerade Lehrer sind sehr viele, die jüdische Lehrer sind dann in Norden gezogen, und das hat man natürlich in der Presse groß ausgeschlachtet, nicht, dass es Juden gab, die halt in der Zeit, wo Rumänen fliehen in Süden, gehen Leute aus Altrumänien rauf, nicht, in die sowjetisch gewordenen Gebiete, nicht, und das ist natürlich eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung einer Katastrophe, nicht, die bis heute natürlich auch unterschiedliche Geschichtsbilder prägt.
Felix, vielleicht bleiben wir einfach mal direkt bei diesem Wort Geschichtsbilder. Unsere Reihe heißt ja mit Absicht Geschichte schreiben, Geschichten schreiben, mit der wir jetzt unter anderem aufzeigen wollen, dass es diese eine Geschichtsschreibung nicht gibt, sondern dass man Geschichte irgendwie immer so ein bisschen im Plural denken muss oder kann. Inwieweit würdest du denn sagen, dass hier Literatur, Wissenschaft und Wissenschaftlerin helfen kann, historische Ereignisse einzuordnen, zu bewerten, Multiperspektivität aufzuzeigen, aber wo sind vielleicht auch Grenzen davon?
Was Literatur auf jeden Fall sehr gut kann, sind genau diese gesellschaftlichen Zwischentöne herauszuarbeiten. Man kommt eben durch diese Perspektive der Individuen, mit denen alle drei Romane hantieren, und den verflochtenen Familiengeschichten und den Zeitsprüngen ganz gut dieser Multiperspektivität auf die Spur. Etwas, was uns in der Wissenschaft vielleicht teilweise sogar schwerer fällt, weil wir eben andere Regeln der Wissensproduktion haben. Also da ist Literatur sehr hilfreich. Gleichzeitig ist es natürlich Kunst und keine Wissenschaft. Das heißt, wir haben mit historischen Figuren zu tun, die natürlich keine kompletten künstlichen Geschöpfe sind, aber deren Quellengrundlage eine andere ist, als wenn wir ein wissenschaftliches oder ein historisches Sachbuch schreiben. Insofern, Produktionsregeln sind ein bisschen andere, aber man bedient den gleichen Diskurs, nämlich den öffentlichen Diskurs zur Darstellung von Geschichte. Die beiden Diskursformen interagieren natürlich miteinander. Literatur fungiert ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern greift Impulse auf, die entweder durch die Öffentlichkeit oder vielleicht auch durch die Geschichts- oder Sozialwissenschaften kommen und leisten insofern einen Beitrag dazu, wie wir über, in unserem Fall, Aspekte des Zweiten Weltkriegs nachdenken und welche Regionen als relevante Schauplätze des Zweiten Weltkriegs wahrgenommen werden. Es ist ja auch bezeichnend, zu welchem geschichtlichen Zeitpunkt in Europa nun Werke übersetzt werden ins Deutsche und somit Teil der deutschen geschichtlichen Debatte werden.
Das war doch eigentlich ein schönes Wort, so ein schönes Abschlusswort für diesen Roman, der eigentlich auch, ja, die anderen beiden Romane so ein bisschen mit aufgreift. Deswegen würde ich jetzt vielleicht gern alle drei Bücher nochmal so nebeneinander legen, dass wir die alle nochmal vor Gesicht haben. Ihr könnt es euch jetzt alle mal vorstellen, wie sie da so schön nebeneinander liegen. Von groß nach klein, von blau nach rot nach braun. Felix, du hast alle drei Bücher gelesen. Wem würdest du denn vielleicht welches Buch empfehlen? In welcher Situation, wenn ich jetzt mir aussuchen könnte, eins dieser Bücher zu lesen, in welcher Situation sollte ich welches Buch lesen?
Also Permafrost von Remisow, würde ich sagen, eignet sich wirklich sehr gut für lange Berliner Winterabende, wenn die Sonne im Kampf gegen das Grau und die tiefen Wolken wirklich nicht mehr gewinnen kann, dann ist das das richtige Buch. Man wird so richtig reingezogen in die Atmosphäre dieser etwas elendigen, nassen Kälte, die wir hier auch teilweise in Deutschland haben, natürlich in Permafrost nochmal um einiges gesteigert und nicht mit den gleichen Rahmenbedingungen, aber das ist dafür ein ganz, ganz wunderbarer Roman, um sich durch den Winter zu arbeiten, und dann kann das also wirklich auch eine physische Erfahrung sein, dieses Buch durchzuarbeiten mit seinen 1200 Seiten. Petra Rautiainens Buch Land aus Schnee und Asche eignet sich dann wiederum direkt im Anschluss eigentlich ganz gut, denn was so auch schriftstellerisch so gelungen ist in dem Werk, ist die Beschreibung von Natur, die Zerstörung von Natur durch den Krieg, aber auch die Schönheit der Natur des hohen Nordens und wie Natur eine gewisse Widerstandsfähigkeit hat gegen die politischen Zerwerfungen. Und das verbinde ich zumindest eigentlich immer mit dem Frühling, wenn die Natur wieder auf dem Vormarsch ist. Also Petra Rautiainen, würde ich sagen, für die dann wieder länger werdenden Tage.
Im Frühling und im Sommer?
Und im Sommer bietet sich's doch dann eigentlich an, wenn man vielleicht Ferien hat und durch Ostmitteleuropa reist, Serebrian mit ins Gepäck zu nehmen. Man könnte sich dort zum Beispiel auf eine Reise durch die ehemalige Habsburger Monarchie begeben, also sprich den ostmitteleuropäischen Teil unseres Kontinents erkunden und dieser vielschichtigen Geschichte, der man mit dem Tango in Czernowitz auf die Spur kommen kann, das auch einfach vor Ort zu erleben und während so einer Reise vielleicht im Zug durch den Roman zu lesen.
Ja, herzlichen Dank für die Empfehlungen. Also falls ihr noch nicht wisst, was ihr in eurem Urlaub lesen wollt oder könnt, sucht euch eins der Bücher aus oder dann für den langen Winter. Genau, das war unsere Reihe in diesem Jahr. Dieses Jahr, wie gesagt, ist die Reihe abgeschlossen. Nächstes Jahr geht es bestimmt in irgendeiner Form weiter. Also wenn euch das interessiert, schaut gerne immer mal bei uns auf der Website oder auch Instagram vorbei. Da werden wir darüber auf alle Fälle schreiben. Zwischendurch stellen wir auch immer mal auf unserem Instagram-Kanal Move Me Ru Bücher vor, die auch thematisch in diese Richtung gehen. Also wenn ihr gerne lest, da haben wir immer ab und zu mal ein paar Tipps und ja, ein paar Bücher, die wir da vorstellen. Wenn ihr selber vielleicht ein Buch habt, wo ihr denkt, oh, das ist super interessant, da sollte man mal drüber diskutieren, sind wir auch sehr offen für Vorschläge. Vielleicht machen wir dann mal eine Veranstaltung dazu. Das war es jetzt erstmal für heute.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.